Ja, ich darf Sie, darf euch auch noch mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst am zweiten Advent und zur anschließenden Adventsfeier. Ich wünsche uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Sacharja 9, Vers 9 ist uns ja hoffentlich allen bekannt. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Wir wollen doch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen Dank sagen, dass du jetzt mitten unter uns bist und dürfen dich bitten, dass du uns die nötige Aufmerksamkeit schenkst. Öffne unsere Herzen und Ohren für dein Wort, für diesen Vers, was du uns damit sagen willst für unser persönliches Leben. Und so wollen wir dir alle Ehre geben, dich preisen und loben und Dank sagen, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Ja, bei diesem Sacharja-Vers, da fällt einem auch sofort der Einzug Jesu in Jerusalem ein. Das ist übrigens eine sehr interessante Geschichte, und zwar interessant aus dem Grunde, weil diese Geschichte natürlich zum Palmsonntag gehört. Also dieser Sonntag vor der Karwoche mit allem, was dazugehört. Und weil es eben auch ein adventlicher, weihnachtlicher Text ist. Nämlich diese Ankündigung seines ersten Kommens. Und hier eben verknüpft mit diesem prophetischen Wort aus Sacharja Kapitel 9, dieser Vers 9. Und der Heilige Geist, der hat es so geführt, dass diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem gleich in vierfacher Ausgabe vorliegt. Es gibt ja nicht viele Texte, die in allen vier Evangelien vorkommen. Und eines dieser Texte ist eben hier diese Geschichte über den Einzug Jesu in Jerusalem. Und dieser Einzug, ja, wenn man ihn mal so ein bisschen näher betrachtet, dieser Einzug ist schon eine ganz eigenartige Inszenierung. Nicht, als Jesus da auf diesem Esel da nach Jerusalem hereingeritten kommt, Palmzweige schwenkende Menschen da an den Seiten stehen, Spalier stehen oder hinter ihm hergehen, wie auch immer, Kleider da herumliegen, Hosianna-Rufe erschallen, also schon eine ganz eigenartige Inszenierung. Was aber bei dieser Geschichte auffällt, ist, dass Jesus das Ganze alles, auch diese Hosianna-Rufe, all das, was dazugehörte, dass er das nicht verhindert hat. Er hätte das ja tun können. Es gab ja schon mal so eine Begebenheit, ja, die so ein königliches Flair hatte, nämlich die Speisung der 5000, wo die Menschen dann am Schluss gesagt haben, das ist unser Mann, das ist wirklich jetzt derjenige, und ihn da sozusagen zum König, zum Brotkönig machen wollten, und Jesus aber entwichen ist, Jesus das nicht zugelassen hat. Und das hätte er ja hier bei der Geschichte vom Einzug in Jerusalem genauso machen können. Er hätte ja gar nicht kommen müssen. Aber er hat es ganz bewusst eben gewollt. Und er ist gekommen und er wird, ob nun in Sacharja oder ob in den vier Evangelien, er wird immer als der Kommende beschrieben. Und liebe Geschwister, diesen Kommenden, den kannst du jetzt ganz unterschiedlich wahrnehmen. Den kannst du ganz unterschiedlich wahrnehmen. Wenn man sich mal so diese Truppe da anschaut, nicht die da Jesus Christus da bejubelt hat, ja, dann muss man einmal feststellen, da sind einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten so ein bisschen im Hintergrund, die haben diesen Jesus auch wahrgenommen. Wahrgenommen in Form der Ablehnung. Und ich denke mal, die breite Masse dieser Truppe da, die da gefolgt ist, die breite Masse hat ihn sicherlich auch wahrgenommen, aber ich denke in einer ganz falschen Weise, in einer ganz falschen Sicht. Ja, und dann waren da noch die Jünger. Die hatten zwar am Anfang auch nicht alles verstanden, was Jesus gesagt hat, vor allen Dingen diesen Weg haben sie auch nicht sofort verstanden. Es ist ihnen erst so nach der Auferstehung alles klar geworden, aber diese Jünger, die sind ihm wirklich gefolgt. Und so kannst du natürlich diesen kommenden Herrn ganz unterschiedlich wahrnehmen. Du kannst ihn jetzt zunächst einmal wahrnehmen in der Form der Ablehnung. Und wir wissen ja, dass bekanntlich das Schachspiel als ein königliches Spiel bezeichnet wird. Dieses Schachspiel ist also sehr anspruchsvoll, es ist sehr hoch im Niveau, es ist sehr tief in der Weisheit, es ist sehr vielfältig in den Anwendungsmöglichkeiten. Ja, es ist eben spannend, es ist überraschend, es ist vielfältig, es ist großartig, es ist eben königlich. Königlich aber auch deshalb, weil es unter diesen verschiedenen Figuren eben den König gibt, diese Spielfigur, den König gibt. Und wer Schach spielt, der kennt die Regeln, der weiß, die Bauern rücken davor und die Läufer, die laufen da hin und her und die Springer springen quer und die Türme, die ziehen also gerade und die Dame agiert in allen Richtungen. Und die Dame zu besitzen, ist ein enormer Gewinn, sie aber nicht zu besitzen, ist eben ein herber Verlust. Aber wenn dir der König genommen wird, wenn der König aus dem Spiel verschwindet, dann hast du das Spiel verloren. Und liebe Geschwister, so ist es auch im Leben eines Menschen. Wenn Jesus Christus und sein Wort aus dem Leben herausgenommen wird, wie auch immer das geschieht, dann ist das Spiel deines Lebens aus. Dann hast du verloren. Dann hast du in der Tat verloren. Sagen wir es mal so, wenn du das Kind in der Krippe ablehnst, dann lehnst du logischerweise auch den Mann aus Nazareth ab. Dann natürlich auch den aus Kapernaum, der da am oberhalb des Sees Genezareth die Bergpredigt gesprochen hat, die bis zum heutigen Tage Millionen Leser gelesen haben, der viele Menschen von allen möglichen Krankheiten geheilt hat. Dann lehnst du natürlich auch den Mann von Jerusalem ab und damit auch den, der an einem ganz bestimmten Tage um das Jahr 33 herum für deine Schuld, für dein Fehlverhalten, für deine Sünden, ja, für deine Rebellion gegen den lebendigen Gott gestorben ist. Und letztlich lehnst du dann auch den ab, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und der eines Tages wiederkommen wird, aber ganz anders. Aber die Schuld, die du dir in deinem ganzen Leben, irdischen Leben aufgehäuft hast, durch deine Sünden, die liegen immer noch auf dir. Das ist dieser klassische Dominoeffekt, eigentlich ganz nüchtern, eigentlich eben ganz klar. Und du kannst trotzdem, das musst du wissen, du kannst trotzdem ohne diesen König Jesus Christus, kannst du trotzdem die nächsten Tage nett verbringen. Du kannst ohne Jesus Christus, kannst du Weihnachten oder Advent, Weihnachten 2018, kannst du ganz gelassen feiern. Du kannst auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte ohne Jesus Christus leben, kein Problem. Und viele, oder sagen wir mal, der Großteil der allein deutschen Bevölkerung braucht doch für den normalen Alltag Jesus Christus nicht. Die leben auch irgendwie. Und irgendwann ist Feierabend. Das war's dann. Und es ist ja immer wieder interessant, das erlebt man ja jetzt gerade immer so zum Jahresende, wenn man dann so Karten so von Firmen, oft sind es so Autohäuser, da in den Briefkasten geworfen werden, auf denen man dann zu Weihnachten und zum Jahreswechsel da gegrüßt wird und die einem noch die Erklärung für Weihnachten mitliefern. Dann heißt es dann, sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr, Weihnachten bedeutet, und ich finde das schon mal nett, dass Sie mir das erklären wollen, Weihnachten bedeutet erholsame, harmonische Stunden, ein bisschen Muße und ein Innehalten in der Hektik des Alltages, um aus der Ruhe der weihnachtlichen Tage Kraft für das neue Jahr zu schöpfen. Ich meine, das klingt ja nett, aber dafür brauchst du Jesus Christus nicht. Den kannst du beiseite schieben. Der kann aus deinem Leben verschwinden. Dafür brauchst du Jesus Christus nicht. Das ist das Erste. Du kannst ihn also wahrnehmen in der Form, dass du ihn wirklich ablehnst. Aber da musst du dir über die Konsequenzen bewusst sein. Das andere, du kannst ihn auch wahrnehmen, aber leider in einer falschen Sicht, in einer falschen Art und Weise. Schauen wir uns mal diese Truppe da an, die Jesus da bejubelt hat. Und Ich glaube schon, dass die also gedacht haben, dass da auf dem Esel der Messias sitzt. Das glaube ich durchaus. Und diese Truppe hat ja förmlich, die hat ihm förmlich ja zugejubelt in alttestamentlichen messianischen Verheißungen. Wenn sie da gerufen haben, ich zitiere dabei mal die Johannes-Variante, Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Das ist Altes Testament pur. Das ist Psalm 118, diese beiden Verse 25 und 26. Und diese Truppe hat wirklich gedacht, dass das jetzt der ist, der da kommt. Und schließlich war ihnen Jesus Christus ja auch bekannt. Die hatten ja einiges schon wirklich erlebt, auch wenn die Menschen damals noch nicht diese sozialen Medien hatten, wie sie uns heute zur Verfügung stehen, um damit Neuigkeiten, Nachrichten schnell verbreiten zu können. Aber die hatten auch ihre Art der Kommunikation. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass da im Jubel der Menschen, dass der eine oder andere seinen Nachbarn da gefragt hat, sag mal, warst du damals auch dabei bei der Speisung der 5000? Als dieser Jesus da wirklich mit Kindern und Frauen zusammen vielleicht 10 oder 15.000 Menschen gespeist hat. Mensch, das war doch wirklich schon ein Wunder. Und weißt du auch, dass der das noch getoppt hat? Der hat dann noch einen Toten aufgeweckt, diesen Lazarus, den wir doch auch kennen, der doch hier nebenan in Bethanien wohnt. Und ich denke, das alles hat sich ja so herumgesprochen und dass das unter anderem eben auch der Anlass war, zu sagen, ja, das kann eigentlich nur der Messias sein, was auch immer sie jetzt für genaue Vorstellungen vom Messias hatten. Das kann wirklich nur der Messias sein. Und darum, das lesen wir ja in der Johannes-Variante, darum gingen ihm ja auch die Menschen entgegen, weil sie eben von diesem Lazarus-Wunder da gehört hatten. Und jetzt sagten sie, jetzt ist er endlich da. Jetzt ist er da, der das Speisungswunder getan hat, der einen schon mehrere Tage langen Toten, der schon unangenehm roch, wieder ins Leben zurückgerufen hat. Jetzt ist er endlich da. Das war für die breite Masse, war das sicherlich der Beweis, dass das der Messias ist. Ich meine, irgendwie ist das ja auch nachvollziehbar. Aber irgendwie merken wir, da läuft was schief, da läuft doch irgendetwas falsch. Was läuft da eigentlich falsch? Und das ist jetzt wieder ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wenn du nur den Wunder Jesus wahrnimmst, liebe Geschwister, dann ist das zu wenig. Dann machst du diesen König Jesus Christus ganz, 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 ganz klein. Es mag sein, dass du vielleicht erwiderst, aber zeig mir doch einen, der quasi aus dem Nichts 10.000, 15.000 Menschen da satt machen kann. Zeig mir wirklich einen, der die Toten auferwecken kann. Das ist doch schon ein großer. Nicht, und wir müssten ihm antworten, nein, nein. Und abermals nein, du musst ganz stark aufpassen, dass du an diesem Wunder Jesus da nicht, dass du vordergründig an diesem Wunder Jesus nicht hängen bleibst, dass du wirklich nicht bei dem Jesus hängen bleibst, nicht der schnell irgendwelche Verhältnisse ändern soll und muss. Und liebe Geschwister, diese Sicht ist weit verbreitet. Weit verbreitet, leider auch in christlichen Kreisen. Diese Sicht ist leider weit verbreitet, auch in christlichen Kreisen. Denn dann wird Jesus sozusagen auf so ein kleines Podest gestellt und dann wird er bejubelt. Warum? Weil er etwas Großartiges getan hat. Damals das Speisungswunder und die Totenauferweckung. So. Und was ist bei der nächsten Beerdigung? Was ist bei der nächsten Hungersnot? Was ist dann? Was ist dann? Und dann merkst du doch, was für eine Gefahr diese Sichtweise in sich wirklich trägt. Dass nämlich Jesus dann von dir abhängig ist. Dass nämlich Jesus dann wirklich von dir abhängig ist. Du findest den, der da auf dem Esel reitet, den findest du gut. Und er soll so weitermachen. Und wenn er so weitermacht, dass das alles meinen Vorstellungen entspricht, dass er meine Liste, die ich ihm da vorlege, abarbeitet, ja, dann bin ich auch wirklich für ihn. Und dann kann er sich auf mich verlassen. So lange, bis er das nicht mehr macht. Und ich denke, dass wir ganz, ganz schnell das Problem wirklich erkannt haben. Ein solcher Jesus, der auf solch eine Art und Weise wahrgenommen hat, der wird dir auch kein kritisches Wort sagen. Der wird dir kein kritisches Wort sagen zu deinem Hass, zu deinem Neid, zu deiner Eifersucht, zu deinem Machtstreben, zu deiner Gottlosigkeit, zu deiner Verlorenheit. Der wird das einfach beiseite schieben. Der wird auch den Weg des Kreuzes ausblenden. Der wird dich zwar ermutigen zur Anständigkeit, der wird dich ermutigen, positiv zu denken, positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken. Der wird dich ermutigen, nicht sich einzusetzen für die Bewahrung der Schöpfung, an diesen ganzen Demonstrationen da teilzunehmen. Das ist ja teilweise auch nicht alles schlecht, dass wir das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Nur wenn du den Herrn Jesus Christus so auf das Podest stellst, wenn du ihn so wahrnimmst, dann muss ich dir sagen, wirst du an ihm scheitern. Wirst du an ihm scheitern, und dann kann man an dieser Stelle nur sagen, Gott sei gedankt, dass du wirklich daran scheiterst. Weil nämlich Jesus nicht so spurt, wie du dir das vorstellst, und weil viele Dinge deines Lebens, viele deiner Erfahrungen da gar nicht hineinpassen, dann passt es eben nicht da hinein, dass Jesus Christus viele seiner Anhänger, viele seiner Nachfolger irgendwo hier auf diesem Globus in Gefängnissen und in Lagern so schwer leiden lässt. Dann passt das eben nicht da hinein, dass dieser Jesus Christus mal so eine Krankheitsdiagnose nicht mal so schnell umstellt. Dann passt das eben nicht da hinein. Dann passt das nicht da hinein, dass Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so könnten wir noch viele, viele weitere Beispiele anführen, die da alle nicht hineinpassen. Mag sein, dass du dann noch intensiver betest, merkst aber trotzdem, es funktioniert irgendwie nicht. Du wirst an solch einem Jesus, wenn du ihn so wahrnimmst, wirst du scheitern am Ende. Und nun wissen wir ja glücklicherweise, dass der Herr Jesus Christus einen vollkommen anderen Weg gegangen ist, den die Jünger zwar am Anfang auch noch nicht so verstehen konnten und verstanden haben, so sagt es ja auch die Johannes-Variante. Aber es war schon ein ganz überragender Weg, den der Herr Jesus Christus da gegangen ist. Und deswegen die Aufforderung, schiebe diesen falsch wahrgenommenen Jesus, schiebe ihn wirklich ganz, ganz, ganz schnell beiseite und frage dich stattdessen, wer kommt denn da wirklich auf diesem Esel hereingeritten? Um was für einen Jesus handelt es sich denn da? Und dazu musst du ihn dir genau anschauen. Nicht die Frage, auf wem reitet er wohin? Und da lesen wir, auf einem Esel nach Jerusalem. Und diese Esel, die stecken wirklich tief drin. Du magst die Esel lieben oder nicht lieben. Aber seit 1. Mose 49, Vers 11, laufen die Esel im Segen von Juda in der Königslinie mit, über David, Salomo bis hin zu Jesus Christus. Also diese Esel stecken wirklich tief drin, ob du sie nicht magst oder nicht. Und dieser Esel, auf dem noch niemand gesessen hat, dieser Esel, der Lastenträger ist, auf diesem Esel kommt Jesus Christus hereingeritten nach Jerusalem. Und er hat den Jüngern damals Woche für Woche erklärt, dass das Ziel seines irdischen Lebens ist, Jerusalem, wo man ihm eine Krone aufsetzen wird, eine Dornenkrone, dass Jerusalem der Ort ist, wo er leiden, wo er sterben und wo er auferstehen wird. Und das ist er in der Tat, den König, den musst du wahrnehmen, den musst du also anschauen. Und es ist ja hochinteressant, dass schon Jahrzehnte vor dem Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi es Personen gab, die diesen Jesus Christus richtig wahrgenommen haben, richtig erkannt haben, richtig gesehen haben. Und das war niemand anders als die Weisen aus dem Morgenland. war niemand anders als die Weisen aus dem Morgenland und ihre faszinierende Weihnachtswanderung, die übrigens auch die ersten Anbeter dieses Königs waren. Nicht, da wird uns also von Männern berichtet, die von der geografischen Lage her aus dem heutigen Irak kamen. Und dieses Gebiet war ja astronomisch schon seit Jahrhunderten sehr, sehr interessant. Und diese Männer hatten aufgrund ihrer wissenschaftlichen Arbeit, hatten sie wirklich den klaren Eindruck gewonnen, dass da in Judäa ein König geboren sei. Und so machen sie sich auf diesen beschwerlichen Weg und kommen dann irgendwann in Juda an. Und diese Männer waren wirklich davon überzeugt, dass das Kind, was da in der Krippe lag, dass das wirklich ein König ist. Davon waren sie überzeugt. Und in unseren Liedern, wir haben ja vorhin schon einige gesungen, und in unseren Liedern zu Advent und zu Weihnachten taucht ja immer wieder dieser Gedanke vom König auf. Vom König auf. Nicht, macht hoch die Tür, die Tor weit, haben wir gerade gesungen, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich. Oder in diesem Lied, Tochter Zion, freue dich, speziell in der Strophe 3, Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild. Oder dann dieses andere Lied, das sofort schon so beginnt, siehe, dein König kommt zu dir. Also auch in unseren Liedern taucht immer wieder dieser Gedankengang vom König auf. Nicht? Und diese Weisen aus dem Morgenland, die waren jetzt wirklich davon überzeugt, dass mit diesem König nicht nur ein regionaler, lokaler König da auf die Welt gekommen ist, sondern ein universaler König, der nicht nur für die Juden, sondern der König eben für alle ist. Und dass hinter diesem Kind nicht nur ein Mensch steht, sondern dass in diesem realen Kind Gott auf die Welt gekommen ist. Und das alles wussten sie. Das alles wussten sie aus den unterschiedlichsten Quellen. Sicherlich damals auch durch den großen Propheten Daniel, der ja damals auch eine gewisse Zeit bei ihnen zu Hause war. Und wir wollen jetzt nicht anfangen zu spekulieren, aber man kann sich schon gut vorstellen, dass der Daniel damals die Weisen aus diesem Morgenland wirklich gelehrt hat, auf den Messias, auf den Retter zu warten. Und sie und die Weisen hier in unserer Geschichte, die wussten jetzt wirklich, dass jetzt diese uralten Zusagen Gottes wirklich also da in Erfüllung gehen. Und das war für sie nicht nur eine nette Geschichte, das waren für die nicht nur Mythen oder Traditionen, sondern das hat sie bestimmt, das hat sie geprägt. Und deswegen haben die sich da auch auf den Weg gemacht, dass da wirklich Gottes Sohn, der Heiland, der Retter dieser Welt, gekommen ist. Nicht? Und dann kommen sie bei diesem König an und freuen sich. Und da sie ja einen königlichen Besuch machen, haben sie auch königliche Geschenke mitgebracht, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann wird noch eine weitere wunderbare Reaktion dieser Weisen aus dem Morgenland beschrieben. Das waren ja auch keine unbekannten Persönlichkeiten, keine unwichtigen Persönlichkeiten, das waren wahrscheinlich höhere Beamte im damaligen Regierungs- bzw. Religionsumfeld. Aber diese Weisen aus dem Morgenland fallen vor ihm nieder, knien nieder und beten den König an. Also das fand ich schon interessant, dass eben gerade schon Jahrzehnte vorher diese Männer das richtig erkannt haben, wer da eigentlich in der Krippe liegt. Und diesen König, dieses Kind in der Krippe, das später der Gekreuzigte und Auferstandene wurde, den musst du wahrnehmen. Keinen anderen Jesus bekommst du aus der Bibel. Keinen anderen. Und was sich Gott, der Vater und Jesus Christus, sein Sohn und der Heilige Geist sich damals da ausgedacht haben, das ist schon unglaublich. Und wir haben ja vorhin in der Lesung haben wir das ja gehört. Johannes hat das ja so ausgedrückt. Am Anfang war das Wort, / Jesus. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort, / Jesus, ward Fleisch und wohnte unter uns. So, und wenn du jetzt wenn du jetzt wirklich diese Gedankengänge der Weisen, wenn du die jetzt aus dir weiterhin mitverfolgst, dass hinter der Vorstellung, dass also Gott in diese Welt gekommen ist, dann kommst du ganz, ganz schnell in die Mitte christlichen Glaubens hinein, dass nämlich dahinter die Grundüberzeugung steckt, dass der einzige ewige, wahre, lebendige Gott wirklich eine Begegnung mit dir möchte. Dass dieser lebendige Gott, der das gesamte Universum geschaffen hat, der wollte, dass es dich gab, der nicht nur gesagt hat, dass du für ein paar Jahrzehnte hier auf der Erde leben sollst, sondern der für Zeit und Ewigkeit mit dir zusammen sein will. Darum geht es. Und das ist solch eine unglaubliche Zusage, dass man eigentlich aus Überzeugung nur sagen kann, ja, das will ich. Das will ich. Und du fragst natürlich an der Stelle, Herr, warum machst du das denn so? Warum machst du das so? Gab es da keinen anderen Weg? Warum machst du das wirklich so? Und in 1. Korinther 1,1 lässt sich der lebendige Gott das wirklich verstehen. Nämlich, der Weg Jesu Christi war von Ewigkeiten her gedacht. Warum? Um die menschliche Weisheit ad absurdum zu führen. Und um zu erkennen, dass das, was in den Augen der Menschen Torheit ist, bei Gott eben Weisheit ist. Darum. Nur gibt es natürlich zwischen diesem lebendigen Gott und dir eben einen fundamentalen Unterschied, dass du nämlich fragst, Herr, wie können wir denn eigentlich wir beide zusammenkommen, der du heilig bist, wahrhaftig bist, sündlos bist, ewig bist. Wie können wir beide zusammenkommen? Mit mir, kleinen Kreatur, mit allem, was in meinem Leben bisher gelaufen ist, vor allen Dingen, was da schief gelaufen ist, wie können wir da wirklich zusammenkommen? Und jetzt spürt man wieder, dass es auf diesen König ankommt, auf diesen Jesus Christus ankommt, der nicht nur gesagt hat, dass der lebendige Gott mit dir zusammen sein will, sondern der auch einen Weg gebahnt hat, damit du mit diesem lebendigen Gott zusammenkommen kannst. Und die Bibel spricht jetzt da von Sünde, von Trennung, von Schuld. Da ist natürlich ganz klar, da passen natürlich Gott und der Mensch in keiner Weise zusammen. Da muss was aus dem Wege geräumt werden. Da muss wirklich was aus dem Wege geräumt werden. Und deswegen musste der König als Kind in der Krippe kommen, das später dann eben der Mann aus Nazareth, der Mann aus Golgatha wurde, der dann dort für dich und deine Schuld da ans Kreuz gegangen hat. Und dieses Golgatha-Ereignis, liebe Geschwister, das war kein Regiefehler des lebendigen Gottes, war auch kein Irrtum von so ein paar Römern, sondern das war bewusst von Ewigkeiten geplant, dass der lebendige Gott seinen Sohn schickt, um die Schuld, um deine Schuld dort am Kreuz wirklich zu tragen. Und dass du jetzt die Möglichkeit hast, über Vertrauen und Glauben an den Herrn Jesus Christus zu dem lebendigen Gott wiederzukommen. Und merken wir, dass der Herr Jesus Christus wirklich weitaus mehr will, als dass wir ihn da auf so ein kleines Podestchen stellen und dass wir ihn toll finden, wenn er mal hier jenes und dieses Wunder da tut. Dass dieser Jesus Christus wesentlich mehr will. Und so, liebe Geschwister, so musst du ihn anschauen, so musst du ihn wahrnehmen, so musst du ihn wirklich erkennen. Nicht als das Kind in der Krippe, als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen, als den König und als den, der einmal siegreich wiederkommen wird. Und wenn du ihn so wahrnimmst, dann kannst du auch motiviert den Weg gehen, den dich der lebendige Gott auch führt. Nur, dabei musst du allerdings eins wissen: diesen Weg gehst du in der Regel nicht alleine. Denn du musst das eben wissen, dass es keine Jesus-Gemeinschaft gibt ohne Teilhabe wirklich an seiner Gemeinde. Das mag noch so eine Chaostruppe sein, die der Jesus Christus dahinter sich herzieht. Aber es gibt keine Jesus-Gemeinschaft ohne Teilhabe an der realen Gemeinde. nicht sein Leib, die Gemeinde gehört zu ihm und es ist ein großer Fehler, wenn du mit der Jesusgemeinschaft spielst. Und jetzt brauchen wir zum Schluss ja noch eine erfreuliche Aussicht. Wir wissen ja, dass dieser Christus wiederkommen wird. Das wissen wir. Und diese Vorfreude haben wir. Und in Offenbarung 19 lesen wir ja, dass er mit den Seinen dann allerdings auf einem Pferd, wie es da so heißt, daherkommt. Dann ist diese ganze Eselslinie, die ganze Eselsgeschichte ist vorbei. Und interessant ist noch, dass da auch wieder von den Palmenzweigen die Rede ist. Und zwar lesen wir in Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehen und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern, und jetzt kommt es, und Palmzweige in ihren Händen, riefen mit großer Stimme und sprachen, Heil sei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Also auch da tauchen wieder diese Palmzweige auf, anscheinend ein ganz wichtiges Indiz für den Sieg erlangende Gemeinde nach dem irdischen Leben, nach der Zeit des Drucks, nach der Zeit der Not, der Schwierigkeiten und der Trübsal. Und so wird auch einmal für dich, für mich, für uns, wird einmal die Zeit kommen, wo wir da auch mit Palmzweigen stehen und vor dem Lamm wirklich niederfallen und es anbeten für das, was er wirklich für uns getan hat. So, liebe Geschwister, hoffe ich, so kannst du in den Advent gehen, so kannst du auch in die Weihnachtszeit gehen. Vorsicht, wirklich vor einer falschen Wahrnehmung des Kommenden. Nimm ihn wahr, wirklich als das Kind in der Krippe, als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen, als den König, als den, der jetzt zu Rechten des Vaters kommt und er sitzt und der eines Tages wirklich siegreich wiederkommen wird. So nimm ihn bitte wahr. Amen.